Hab gehört. Der Podcast der Herzog-August-Bibliothek.
Hallo und herzlich willkommen zu Hab gehört. Heute gibt es einen weiteren Einblick in unser Lesungsprogramm Hab gelesen. Am 23. Oktober war die Autorin Nora Schramm mit ihrem Debütroman Hohle Räume zu Gast bei uns im Lessinghaus. Und hier kommt der Mitschnitt der Veranstaltung. Hallo, wie schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Marie Adler. Ich sehe schon ein paar bekannte Gesichter, die öfter zu uns kommen. Auch das ist sehr schön. Ich habe heute das große Vergnügen, Ihnen die wunderbare Nora Schramm vorstellen zu dürfen. Nora, correct me if I'm wrong, studierte Fremdsprachen und Kulturwissenschaften in Gießen sowie Theorien und Praktiken des professionellen Schreibens in Köln. Alles richtig bis hierher. Für ihren Debütroman Hohle Räume, den sie auch heute hier vorstellen wird, erhielt sie in diesem Jahr den Mara Kassens-Preis. Entschuldigung. Den Mara Kassens-Preis des Literaturhauses Hamburg. Ich habe mir in der Vorbereitung für diesen Abend ein Interview mit dir angeguckt, mit dir und deinem Hund. Und in diesem Interview sagt Nora, Hohle Räume ist ein Buch, das man nicht pitchen kann. Also ein Buch, das man nicht kurz und knackig erklären, vorstellen, attraktiv machen kann. Und ich glaube, dass das sehr wahr ist. Wenn ich jetzt sage, in Hohle Räume kehrt die Protagonistin und Ich-Erzählerin Helene in ihr Elternhaus zurück, das aus den Fugen geraten ist wegen der bevorstehenden Scheidung der Eltern, dann ist das richtig. Aber ich glaube, es sagt wahnsinnig wenig aus über das Buch. Was für mich dieses Buch ausmacht, ist seine Sprache und ist vor allem der Blick der Protagonistin und damit auch unser Blick als Leserschaft auf ihre Eltern, ihre gnadenlosen Beobachtungen und Gedanken über diese Eltern. Ich glaube, Sie werden gleich hören, was ich meine. Nora wird heute drei Passagen aus diesem Buch lesen. Dazwischen bringe ich ein paar Fragen unter und wir unterhalten uns ein bisschen. Und nach der dritten Passage dürfen dann auch Sie gerne Ihre Fragen unterbringen. Und dann ist vielleicht noch Zeit für ein Glas Wein oder Wasser und auch Zeit, das Buch zu kaufen. Und jetzt fangen wir aber erstmal an mit der Lesung, würde ich sagen. Sagst du noch einführende Worte? Erklärst du noch was oder steigst du direkt ein?
Nee, ich lese immer extra deswegen den Anfang, dass ich das nicht machen muss. Aber genau.
Moment, vielleicht vorher noch einmal. Begrüßen wir gemeinsam noch einmal ganz herzlich Nora Schramm.
Danke.
Den wichtigsten Teil vergessen.
ja, hallo, guten Abend. Ich freue mich hier zu sein. Und genau, let's go. Die Eltern holen mich ab, beide, aber nicht gemeinsam. Sie stehen so weit auseinander, dass man einfach durch ihre Mitte gehen könnte. An diesem Abstand erkenne ich sie von Weitem. Ich bleibe stehen, die Leute schieben sich an mir vorbei und durch ihre Körper und Koffer und Gepäckwagen beobachte ich die Eltern als kleine Figuren. Der Vater bindet sich erst den einen Schnürsenkel, dann den anderen. Wahrscheinlich hat er sie vorher gelöst, dass er sie jetzt binden kann. Er muss sich immer beschäftigen. Beschäftigt sein ist seine Art. Die Mutter kneift die Augen zusammen und starrt auf die Anzeigetafel. Wie immer überfällt mich das schlechte Gewissen, weil ich die Eltern nie besuche und sie irgendwann unauffindbar sein werden. Die Eltern werden nie sterben. Sie werden einfach immer weiter schrumpfen, bis es sie nicht mehr gibt. Ich erinnere mich, dass ich müde werde, wenn ich bei den Eltern bin, wie unter einem leichten Stoff. Noch bin ich wach, spüre die Haarspange etwas zu fest am Kopf, die Stiefel an den Füßen etwas zu schwer und ich sehe die beiden wie durch einen Tunnel oder eher ein Mikroskop, klar und fokussiert und hell beleuchtet. Die kleine Mutterfigur winkt plötzlich von der Petrischale und zupft an der Schulter der Vaterfigur. Sie wippt auf ihren Füßchen vor und zurück, als wäre ich es, die sie nicht erkannt hat. Der Vater richtet sich von seinen Schnürsenkeln auf und tritt einen Schritt zurück, um ihre Hand nicht ins Gesicht zu bekommen. Ich winke zurück, ziehe fest an meinem Koffer und ich werde wieder zielstrebig. Es wird schon werden, es ist okay, alles auf dem Weg und die Herbert Grönemeyer-Songs rollen mir durch den Kopf, wie immer, wenn ich die Eltern sehe. Das ist einfach so und der Mensch heißt Mensch. Sie stehen hinter der Absperrung aus schwarzem Band, das man einfach aus den Metallständern herausheben könnte und beobachten mich aus schnellen, aufgeregten Augen und würden niemals irgendein Band aus irgendeinem Ständer heben. Sie sprechen zueinander. Ich als Überbleibsel gebe ihnen eine Sicherheit. Über den Abstand hinweg raunen sie sich zu, ob ich blass geworden bin oder dick oder dünn oder glücklich. Sie stellen Ferndiagnosen über mich an, um in der Nähe nicht den Überblick zu verlieren. Die Mutter hat bereits die getönten Gläser meiner Brille bemerkt. Sie fragt sich bereits, warum immer dieses riesige schwarze Ding mitten im Gesicht. Sie sorgt sich bereits um die Gesundheit meiner Augen. Ich gehe weiter auf sie zu, als Versicherung, als Beweis für was mal war. Und keiner ist sich so ganz sicher, was mal war. Vor allem nicht, wie es eigentlich wirklich und ehrlicherweise mal war. Aber ich, die ich blass geworden bin und zielstrebig meinen Koffer über den polierten Boden des Stuttgarter Flughafens ziehe, bin offensichtlich real, bin offensichtlich ein Produkt. Und zwar von dem, was mal war. Und das tut gut zu wissen. Die Mutter legt mir die Arme um den Hals und zieht meinen Kopf zu sich herunter. Wirbel für Wirbel legt sie mich an sich wie eine Perlenkette. Und ich sehe, wie der Vater hinter uns steht und in den Jackentaschen kramt und alte Kassenzettel auseinanderfaltet. Dann umarme ich ihn. Er klopft mein Schulterblatt, wie man ein Pferd klopft, als käme Staub aus mir heraus. Er nimmt mir den Griff des Koffers aus der Hand und die Mutter sagt, das schafft sie ja wohl allein, den ganzen Weg hat sie geschafft. Und zwinkert mir zu, als wäre es ein Necken gewesen und kein Gekeife. Sie haben sich beide gemerkt, wo das Auto steht. Der Vater verlässt sich in solchen Gedankendingen eigentlich auf die Mutter, aber jetzt weiß er ganz genau, auf welchem Deck und welche Parkplatznummer. Er geht voraus mit meinem Koffer hinter sich, als würde er sich auf das Alleinsein vorbereiten. Ich denke an Männerseminare im Wald, wo sie in Gruppen das Überleben und die Unabhängigkeit generell trainieren und dafür frisch erschlagenen Kaninchen das Fell abziehen und ihnen einen Stock in den After einführen, um sie ins Feuer zu halten und die Haut zu beobachten beim Blasenschlagen und in das eigene Überleben hineinzuspüren. Das ist dann der Ort, an dem das Selbstbewusstsein gefunden wird und kultiviert. Ich stelle mir den Vater an einem Lagerfeuer sitzend vor, so wie er immer sitzt, zweifach geknickt, in der Brustwirbelsäule und im Nacken. Und ein Jochen würde versuchen, ihm Haltung beizubringen. Ist gut. Da freue ich mich. Der Vater bleibt nie allein über Nacht weg. Der Vater würde nie auf so ein Wochenende, auch wenn er gern auf den Feldwegen und im Stadtwald ist, joggen. Der Vater wird weiterhin nie allein über Nacht wegbleiben. Er bleibt ab jetzt immer allein, aber nicht weg. Der Vater bleibt da. Wir stehen vor dem Passat. Der Vater kramt in seinen Jackentaschen, Jeanstaschen und die Mutter zieht die Augenbrauen hoch. Er wendet sich nicht der Mutter zu, ob sie nicht den Schlüssel habe, ob er ganz sicher nicht vorhin ihr den Schlüssel gegeben habe. Der Vater sucht und schweigt. Er weiß, dass er der Mutter nichts mehr aus reiner Gewohnheit herüberreicht, damit sie es einsteckt, sondern dass es jetzt darum geht, die Güter voneinander zu trennen, die Gegenstände zu zählen, eine Art Inventur der letzten 40 Jahre durchzuführen und die Jahre selbst sind Gegenstände geworden und müssen ausgemessen werden. Der Vater weiß, dass er sich an jede Transaktion mit der Mutter erinnert. Und wenn er sich nicht erinnert, hat es keine Transaktion gegeben. Er muss den Schlüssel also noch irgendwo haben. Er findet ihn schließlich, ganz unten in der Tasche der Funktionsjacke, den Schlüssel mit dem länglichen Filzanhänger, auf dem Weltenbummler steht. Der Vater wird das Auto behalten und die Mutter wird der Fairness halber etwas Gleichwertiges bekommen. Die Eltern sind und bleiben fair. Das ist ihnen wichtig, Gerechtigkeit, zumindest in privaten Angelegenheiten. Der Vater fährt seit Jahren, weil die Mutter Angst vor den Fahrrädern in der Stadt hat. Ruckzuck hast du einen umgefahren, da wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Ich frage mich, wie es für sie gewesen wäre, hätte der Vater einen umgefahren. Ob ich gut geflogen bin, fragt die Mutter und dreht sich zu mir um, legt ihre Hand auf mein Knie und ich sehe ihre Adern, die sich als Gebirgszüge auf dem Handrücken verzweigen und die Ringe. Einen am Daumen und einen am Ringfinger, aber der schlichte Ring, der keine Verzierung braucht, der fehlt. Ich kann mich nicht erinnern, ob sie ihren Ehering früher getragen hat. Ich weiß nicht, ob sie ihn vor kurzem ausgezogen hat als symbolischen Akt und dabei irgendwas verbrannt, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Wobei die Mutter natürlich weiß, dass man Bücher nicht verbrennt. Vielleicht also ein Brief des Vaters, falls es so etwas gegeben haben sollte, vielleicht wenigstens eine Postkarte. Aber der Vater bleibt ja nie über Nacht weg. Der Vater geht samstags auf den Markt und sonntags auf den Trimm-dich-Pfad. Vielleicht ein Einkaufszettel. Wahrscheinlicher ist, dass sie den Ring schon seit Jahren nicht mehr trägt. Wegen des Spülwassers oder den dicker werdenden Gelenken. Direkt nach Hause, fragt der Vater, und die Mutter sagt, wohin denn sonst? Vielleicht können wir kurz am Kiosk halten, sage ich, um der Mutter zu widersprechen. Sie dreht sich wieder um, legt ihre Hand, ihre zweite Hand auch noch auf mein Knie, hier gar kein Ring. Was brauchst du denn, Maus? Wir haben alles da. Sonst können wir auch was bestellen. Die Mutter hat noch nie was bestellt. Die Mutter hat immer etwas vorgekocht. Sie hat etwas eingefroren, was besser ist als aus der Dose vom Vitamingehalt her. Sie kennt Gerichte, die sie in 10 Minuten zubereiten kann. Aber wie man Essen bestellt, das weiß sie nicht. Und es ist ihr auch nicht geheuer, weil sie den Leuten, die für Geld kochen, alles zutraut, beziehungsweise nichts. Ich sage, Zigaretten. Die Mutter sagt, aber du rauchst doch gar nicht. Na und, sage ich. Die Mutter lacht hell aus ihrem Glockenkörper. Der Vater versteht nicht, was das für ein Gespräch ist, hält den Blick auf der Straße. Vor den Scheinwerfern quillt der Nebel. Ich spüre die Hände der Mutter auf meinem Knie und bilde mir ein, sie wären feucht, aber auf eine zähe, schleimige Art, aufdringlich wie eine aufgeschnittene Aloe Vera Pflanze, und ihre Feuchtigkeit drückte sich durch die Jeans an meine Haut heran, die gar nicht verbrannt ist oder aus sonst einem Grund Aloe Vera bräuchte, und der Schleim zieht in mich ein, ohne dass ich etwas dagegen tun könnte, und ich denke, das ist jetzt also die neue feuchte Mutter. Es sieht alles aus wie immer. Nur die Straße ist frisch geteert. Sie ist jetzt wie aus einem Guss und ohne Löcher, wie der Himmel, aber heißt immer noch Sandberg. In den Vorgärten stecken kleine Fähnchen für den Glasfaserausbau. Findelheim wird der Vorort genannt, was ein seltsamer Name ist für einen Ort, an dem nur Leute wohnen, die nie herumgefindelt sind, die schon immer und für immer daheim bleiben. Findelheim war mal ein Dorf, ein eigenständiges, richtiges Dorf, und den alten Leuten sieht man noch das Erstaunen an, dass sie plötzlich einer Stadt angehören. Sie haben die Augenbrauen gehoben, die Augen weit, die Münder leicht geöffnet, als wären sie immer noch überrascht darüber, dass die Städter kommen und nicht mehr gehen, weil sich die Stadt durch die umliegenden Äcker gefressen hat, bis sie bei ihnen vor den Häusern stand. Und in Findelheim macht man auf, wenn es klopft, weil auch Josef und Maria damals geklopft haben. Die Eltern waren unter den Ersten, die sich ein Haus kauften, als Zugezogene, wie man die Fremden hier nennt, und sie fühlen sich noch immer als Pioniere deshalb, als Trüffelschweine. Sie sagen, 2-3 Jahre später und wir hätten es vergessen können bei der Preisentwicklung. Und dann grunzen sie zufrieden. Der Vater hat sich über die Jahre beliebt gemacht, weil er Arzt ist. Damals gingen die Leute in Findelheim nicht gern zum Arzt, aus Angst, er könnte etwas an ihnen finden, er könnte in sie vordringen. Aber sie brachten dem Vater die kranken Tiere vorbei, die ihnen leid taten, für deren Behandlung sie aber kein Geld ausgeben wollten. Und deshalb hat der Vater Hühner und Kühe und Schafe behandelt, so gut er halt konnte. Jetzt gibt es keine Tiere mehr. Außer Katzen, denen die Leute Glöckchen umbinden wegen der Vögel, denen sie im Sommer eine Tränke und im Winter Knödel anbieten. Aber die Vögel kommen nicht. Jetzt gibt es genug Leute, die gern zum Arzt gehen und sich durchsuchen lassen und hoffen, dass mal einer was an ihnen findet. Und sie falten die rosa Zettelchen gewissenhaft auf Kante. Jetzt praktiziert der Vater nicht mehr als Arzt, sondern berät ein Pharmaunternehmen als Arzt. Der Vater war auf Wunsch seines Vaters Arzt geworden und hat lange nicht gemerkt, dass die Körper fremder Leute gar nicht seins sind, wie er sagt. Der Vater sagt, das ist einfach nicht meins und dem Vater gehört wenig in der Welt. Der Vater geht jetzt samstags auf den Markt und sonntags in den Wald zum Trimm-dich-Pfad, wo er an Stationen Sportübungen aus den 90ern macht, die auf Schildern erklärt sind, mit Fotos von einem Mann und einer Frau im hellblauen Partnerlook. Wie die Tiere verschwinden nach und nach die alten Leute, die die Tiere geklopft haben und ihnen Namen gegeben, als wären es Erwachsene, Monika, Katharina, Jürgen. Ihre Höfe sind schon abgerissen und die Grundstücke verkauft an Familien, die lieber selber bauen als zu renovieren, die gerne selber bestimmen wollen, wie die Raumaufteilung ist und alle dieselbe Raumaufteilung wählen. Gegenüber vom Haus der Eltern stehen 5 aneinanderhängende Wohneinheiten nebeneinander. Sie sind weiß und haben neben den Haustüren je ein graues, sehr genau gemaltes Rechteck. Die Parteien heben sich durch den Türschmuck und die Gestaltung des kleinen Beetes neben der Eingangstreppe voneinander ab. Die Mutter findet Reihenhäuser furchtbar. Eine einzige Gleichmacherei. Die Mülltonnen benutzen die Leute gemeinsam, wie die Mutter erzählt, und sich erregt, weil es gar keine Tonnen sind, sondern Container, die einen eigens eingezäunten Platz brauchen, auf den die Mutter jetzt vom Küchenfenster aus blicken muss. Riesig, weil die Leute so viel aus dem Internet herbestellen, dass sie mehr Papiercontainer brauchen. Und dafür musste der Walnussbaum weg, den scheinbar keiner brauchte, obwohl seine Nüsse groß waren und sich leicht schälen ließen. Absurd, sagt die Mutter, dass die Leute jetzt sogar zu faul sind, um in die Läden zu gehen. Nur noch zum Mülleimer gehen sie. Beängstigend, sagt die Mutter und kriegt rote Wangen. Erst als sie fertig gesprochen hat, steigt sie aus. Auf der Straße würde sie so nicht reden. Die Mutter schweigt, lächelt, hebt eine Hand zum Gruß in Richtung eines fremden Küchenfensters. Das Haus der Eltern steht da wie immer. Es ist eine Vorstellung von mir, dass es lebt und seine Wurzeln unter der Stadt ausbreitet, von ihrem Abwasser trinkt, mit den Drogen darin, den Hormonen. Und mit seinen kleinen, feinen Wurzelenden piekt das Haus da unten die Ratten. Verkauft ihr das Haus, frage ich, als der Vater den Schlüssel umdreht, leicht an ihm zieht, gleichzeitig mit dem Fuß unten gegen die Tür drückt. Ich kenne die Eltern nur in diesem Haus. Sie haben nie woanders gewohnt, seit sie die Eltern sind. Ach, das ganze Organisatorische, sagt die Mutter, das wollen wir erst mal hinten anstellen. Wir sind ja nicht zerstritten. Erstmal das Emotionale. Der Vater steigt schnell aus seinen Schuhen, ganz neue Converse, hält mit der einen Fußspitze den anderen Schuh fest und hebelt den Fuß heraus, ohne die Schnürsenkel zu lösen, legt die Schlüssel auf das Schränkchen in der Garderobe. Er hält dabei sein Gesicht von uns weg, neigt es zum Boden, als hätte er sich heimlich ein Piercing stechen lassen. Ich frage mich, wie oft er diesen Satz schon gehört hat in den letzten Wochen, erstmal das Emotionale und ob er versteht, dass es ein Angriff auf ihn ist, er, den ich nur 2 habe Tränen sehen, als das letzte Familienauto verschrottet wurde in einer sehr großen Presse und als die Inschrift auf dem Grabstein seiner Mutter falsch war. Sie hatten sie 1 früher sterben lassen. Sie war zum Jahreswechsel gestorben und die neue Zahl war dem Steinmetz noch nicht geläufig gewesen. Aber der gute Stein, hatte der gesagt. Der Vater hat Verständnis für solche Verfahrensfehler und will nie Scherereien machen, vor allem nicht dem Steinmetz, der kein Akademiker ist. Und weinen will er auch nie, aber das hat er dann doch gemusst. Er hat nur aus den Augen geweint, also getränt, und den Rest des Körpers ganz still gehalten. Er saß ausnahmsweise mal mit geradem Rücken. Ich habe ihm einen Filterkaffee gekocht und er hat den Kaffee von vorne bis hinten gelobt. Die Dosierung, die Temperatur, die Menge an Milch, die Menge an Zucker Und dann hat er zu Tränen aufgehört, weil ja offensichtlich alles in Ordnung war. Erstmal bis hierhin.
Dieser Blick, das ist das, wovon ich sprach. Jede Bewegung, jeder Satz, jede Gewohnheit wird seziert und von Helene so ein bisschen von oben herab, vielleicht mit der Arroganz der Jugend gegenüber dem Alter betrachtet. Insbesondere die Mutter wird genauestens beobachtet und es scheint irgendwie alles so recht klein und ein bisschen albern und kleinlich begrenzt. Ist ein bisschen unfair, oder?
Ja, ja. Also, ja, ja, würde ich auch auf jeden Fall so sehen. Oder, also, ich glaube, das ist ja eine Bewegung, die das Buch hoffentlich macht oder die ich auf jeden Fall, was mir auch passiert ist im Schreibprozess, also, dass ich sie als Figur irgendwie spannend fand und sie ist ja auch eine Ich-Erzählerin. Also, es bleibt mir ja dann auch wenig anderes, als ihr zu folgen quasi und das ist eben das, was sie mir anbietet und dann finde ich das auch lustig und so, ne? Und dann gehe ich erstmal mit. Und es kommen aber Momente, in denen das irgendwie nicht mehr lustig ist oder in denen sich das auch umdreht und ich glaube, man auch sie als Person und auch als Erzählerin extrem in Frage stellen muss. Also überhaupt die Frage, was von dem, was sie sagt, stimmt eigentlich? Also das ist ja auch schon in der ersten Passage eigentlich, dass sie sagt, die Mutter bestellt nie Essen, die weiß gar nicht, wie man das macht, aber sie weiß es ja offensichtlich. Mhm. Also und also ich und auch ihr dann hoffentlich als meine zukünftigen LeserInnen, also wir sind abhängig von dem, was sie uns zeigt und ich fand es auch wahnsinnig schwierig ab einem bestimmten Punkt, weil ich gemerkt habe, dass ich gar nicht weiß, wer sie eigentlich ist. Und sie eben so sehr stark immer auf das Außen projiziert und das bewertet und das einordnet, aber man gar nicht versteht eigentlich, wer sie als Person ist.
Lustig, das sind also alles Fragen, die ich jetzt nach der zweiten Lesepassage mir aufgeschrieben hätte, von der Brüchigkeit dieser Perspektive. Aber darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage zu deiner Methodik stellen, die sich mir jetzt gerade so aufdrängt. Du sagst, das ist das, was sie dir anbietet. Heißt das, kannst du erklären, wie sich das anfühlt? Also das heißt, du konstruierst nicht, was sie sieht, beobachtet, wertet, sondern du hörst deiner Figur zu?
Ja, genau. Also ich plotte nicht. Deswegen kann man das Buch auch nicht pitchen, wie du meintest. Also ich weiß also selber nicht, was passieren wird. Und das ist auch der Grund, weshalb ich schreibe. Also ich glaube, wenn ich jetzt wüsste, was passiert, dann würde mich das nicht interessieren, weil dann wüsste ich es ja schon. Also ich denke, es geht immer darum, was rauszufinden. Und was dann genau der Motor ist, also das sind einerseits die Figuren schon, dass ich das Gefühl habe, wie so, ich bin vielleicht eine Regisseurin und ich habe SchauspielerInnen, die für mich improvisieren und ich würde die das machen lassen und wenn es nicht weitergeht, dann sage ich, okay, jetzt ruft jemand an, wer ist dran? So. Und dann bekomme ich dann eine Antwort drauf. Und das war tatsächlich auch meine Methode, also mit ihr zu arbeiten als Figur, weil sie eben von sich aus, also ich hätte jetzt nicht da reinschreiben können, also was über ihr Leben in Berlin hätte ich mir jetzt nicht, ich hätte das jetzt nicht konstruieren können, ich hätte jetzt nicht einfach sagen können, ja, Heidi macht halt das und das und so sieht ihr Leben aus, sondern ich wollte schon, dass sie gezwungen ist, mir das zu erzählen und dadurch habe ich sie quasi in Kontakt gebracht mit einem Außen, was sie das fragt.
Super spannend.
Also das war dann so meine Methode. Aber ich glaube, was anderes ist natürlich die Sprache, also das ist vielleicht sogar der größere Motor, also einfach die Sprache an sich, die irgendwie so durch einen durchspricht vielleicht auf eine Art und dadurch, dass sie ja eine Ich-Erzählerin bin, ist diese Sprache, eine Ich-Erzählerin ist, ist diese Sprache eben sehr stark mit ihr als Figur verbunden.
Und dem, was sie sieht
und dem, beschreibt. Genau, was sie wahrnimmt. Ja,
lustig. Ich habe hier tatsächlich original stehen. Und wer ist denn diese Helene wirklich? Aber das wirst du mir dann wahrscheinlich nicht beantworten können. Vielleicht muss sich jeder beim Lesen sein eigenes Bild machen.
Ich hoffe, dass du mir das beantworten kannst.
Nee. Nicht so richtig. Das ist tatsächlich spannend, denn man sieht ja alles durch ihre Augen und hat zum Schluss dennoch kein klares Bild von ihr als Person. Aber vielleicht können wir noch mal zu dieser ein bisschen unfair behandelten Mutter zurückkehren. Kriegt die so viel ab, weil sie im Gegensatz zum Vater präsent ist, weil sie da ist, weil sie sich kümmert und deswegen vielleicht auch zu nahe kommt, weil sie ständig kommunizieren möchte und dann vielleicht Grenzen übertritt? Im Gegensatz zum Vater, der sich elegant entzieht?
Ja, also ich glaube, das ist so. Und ich würde das auch so sehen, dass es, also die Mutter ist auch eine Figur, die mir persönlich sehr leid tut. Also ich habe die Erfahrung gemacht mit dem Buch, dass Leute sich über sehr unterschiedliche Figuren darin sehr aufregen. Mhm. Also wirklich alle Figuren können sehr schlimm gefunden werden, offensichtlich, je nach Lebenssituation oder ich weiß nicht. Aber also mir tut auch die Mutter irgendwie leid und ich glaube, es ist auch ein Buch über die Mutter eigentlich. Mhm. Würde ich so sagen, vielleicht auch ein Buch über Mutterschaft oder eine Mutter-Tochter-Beziehung. Und der Vater, ja, der kommt irgendwie immer so gut weg, weil der ja irgendwie, ist der ja so ein bisschen so, ach mei, der Arme, ne, der irgendwie, der wird immer so untergebuttert oder vielleicht kann der auch irgendwie, der kann das irgendwie auch alles nicht so und ach ja.
Aber der stört ja auch nicht, dass der gut wegkommt. Ich habe eine große Wut auf den Vater entwickelt.
Und aber das kommt aber vielleicht ja auch erst später, oder? Also es gibt ja dann wirklich so diese Momente, wo man so merkt, also dieses Nicht-Dasein, das ist, also darin gibt es eine große Gewalt. Also das ist eben nicht nur ein, ich mache einfach nichts, sondern das Nichtsmachen ist auch ein Tun. Und das darin liegt irgendwie ja gegenüber seiner Ex-Frau und auch seiner Tochter eine ja große Gewalt, würde ich sagen. Und die Mutter ist eben die Figur, die versucht, in Kontakt zu sein mit zwei Familienmitgliedern, die sie nun mal hat, die aber das irgendwie nicht können.
Und das beide regelrecht ablehnen und sie auflaufen lassen. Und sie sagt, wir regeln erstmal das Emotionale. Wir sind ja nicht zerstritten, aber sie ist die Einzige, die irgendwas Emotionales regelt, oder?
Ja, und ich meine, gut, da muss man dann schon auch sagen, also sie ist dann schon auch eine großartige Verdrängerin vermutlich, ne? Also, weil es ja auch nicht stimmt, dass sie nicht zerstritten sind. Oder also es gibt darin ja auch etwas, was eine gewisse Wirklichkeit so nicht anerkennen will und dadurch auch immer wieder Grenzen überschreitet.
Weil diese Beobachtungen so präzise sind, drängt sich natürlich diese fürchterlich unoriginelle Frage auf, ob es da autobiografische Anteile gibt. Oder gibt es vielleicht einfach grundsätzlich Parallelen, weil du, wie auch ich, wie sehr viele hier, eine Tochter bist. Und ich meine das explizit nicht so, wie Friedrich Merz das meint. Aber wir sind hier Töchter. Also gibt es da automatisch Anteile oder hast du in allen Anteilen, in allen Figuren in diesem Buch irgendwie auch Anteile?
Ja, genau. Also diese Frage ist eine sehr schwierige Frage. Also da muss man, glaube ich, so ein bisschen ausholen. Ich glaube, also ein Punkt, den ich einfach vorweg schicken muss, ist, dass mir diese Frage sehr viel gestellt wird, seit ich jetzt auf Lesereise bin und dass ja, ich das auch problematisch finde, weil das Schreiben von Frauen eigentlich immer so gelesen wird. Also weil ich eine Frau bin, geht man davon aus, dass ich über mein eigenes Leben schreibe und mein eigenes kleines Leben, natürlich die Familie. Und also das ist quasi auch was, was mir sehr viel begegnet, wenn Leute nach der Lesung zu mir kommen und dann denken die immer, ich bin traumatisiert.
Scheidungskind.
Und genau. Und das ist irgendwie seltsam, weil ich glaube, dass Literatur immer etwas Konkretes bespricht und dabei über sich hinausweist und eben über die Welt spricht. Und weil ich das Gefühl habe, dass durch diese Privatisierung zum Beispiel von diesem Buch eigentlich davon abgelenkt wird, worum es geht, nämlich um die bürgerliche deutsche Kernfamilie, westdeutsch vermutlich, und inwiefern die eben nicht funktioniert. Und das ist ein soziologisches Thema. Und ich glaube, das wird hier auch soziologisch behandelt oder ist auch ein politisches Thema. Das ist so die eine Antwort darauf, also dass ich mich so weigere, dass das quasi durch das Private oder durch meinen persönlichen Anteil darin in irgendeiner Form klein gemacht wird, und davon ab, also von dem Gehalt abgelenkt wird, sagen wir es mal so. Und dann ist der andere Teil dieser Frage ist natürlich der Schreibprozess. Also ist die Frage nach, woher kommt also die Literatur? Wie ist das möglich? Wie passiert das? Und da würde ich sagen, ist das also niemals zu trennen. Also das hat in den äußeren Kategorien eigentlich nichts mit meiner Familie zu tun. Aber die, also ich habe neulich so einen Satz gelesen, ich lese gerade so ein Buch, ist jetzt ein kurzer Exkurs, also über, das ist eine Psychoanalytikerin und sie schreibt, man kann ein Kleinkind niemals fragen, ob es etwas gefunden hat oder ob es das selbst gemacht hat, weil das ist dasselbe. Also das, es gibt diesen Unterschied irgendwie nicht. Und das ist eigentlich auch das, wie ich mich damit fühle. Also das Finden ist dasselbe wie das Machen. Also es ist im Prinzip egal. Also ich arbeite mit dem, was da ist. Und ob das jetzt etwas ist, was ich woanders gelesen habe oder ob das etwas ist, was mir jemand anderes über die eigene Familie erzählt hat oder ob das ein Gefühl ist, was ich aus irgendeiner privaten Beziehung kenne und sei das die Beziehung zu meinen Eltern oder vielleicht auch die Beziehung zu jemand ganz anderem, das weiß ich quasi selber nicht. Also das gibt es gar nicht in dieser Genauigkeit und das gehört immer zusammen. Ich glaube, die Idee, dass irgendjemand, auch alle männlichen Autoren dieser Welt, irgendetwas schreiben könnten, was nicht auch auf sie zurückverweist, die ist falsch. Also das gibt es nicht. Ja. Und gleichzeitig, genau, Punkt.
Ich werde mich sehr genau beobachten, ob ich diese Frage eher Männern oder Frauen stelle. Super spannend.
Ja, ich meine das jetzt auch gar nicht so gegen die Frage. Ich glaube, es ist, also ich bin gar nicht dagegen, dass sie gestellt wird, weil ich das Gefühl habe, im Publikum gibt es immer dieses Bedürfnis, das zu wissen. Oder es gibt auch vielleicht sowas Unangenehmes, so Gott, ihre armen Eltern und so. Und ich verstehe das auch. Ich glaube, es gibt auch was, also man kann ja auch was darauf sagen. Also es ist ja auch eine interessante, es ist immer ein Verhandeln, glaube ich.
Mhm. Möchtest du uns weiter vorlesen?
Ja, ja. Okay, also ich lese jetzt zwei kleine Stellen. Ja. Also hier ist der Vater jetzt tatsächlich doch nicht nach Hause gekommen über Nacht. Und die Mutter hat Helene gefragt, ob sie bei ihr im Bett übernachtet. Und sie hat also im Ehebett der Eltern geschlafen. Genau. Es fällt mir schwer, den Schlaf zu verlassen. Ich muss mich mühevoll aus ihm herausbugsieren und liege im Bett, als hätte ich mich eben erst dort hineingeworfen, als wäre ich lange weg gewesen. Es gibt einen Geruch. Ich erinnere mich, dass ich im Vaterbett liege, wo es keine Gerüche gibt. Aber jetzt gibt es einen, der mich an Putzmittel denken lässt, an Badreiniger Zitrone. Die Mutter ist schon aufgestanden. Sie hat ihre Seite des Bettes schon aufgeschüttelt und gefaltet und geklopft und ist in ihren Tag hineingespritzt. Ich spüre das Bett feucht unter meiner Hüfte, rolle mich weg aus dem Fleck heraus und es riecht wieder nach Badreiniger, stärker, und da wird mir klar, dass ich ins Elternbett gepinkelt haben muss, auf die geruchsneutrale Vaterseite. Für einen Moment denke ich, dass ich liegen bleibe, bis es um mich herum getrocknet ist, die Decke so lange nicht anhebe, bis alles eingezogen ist, restlos versickert. Meine Finger klammern sich an die Decke, panisch, dass die Mutter hereinkommt und sie mir wegzieht. Ich höre tatsächlich Schritte auf der Treppe. Die Mutter räumt Sachen von hier nach dort, schiebt Kartons und bevor sie nach mir schauen kommt, die ich schon wieder so lange schlafe, von der schon wieder so viel Spannung abgefallen ist, stehe ich auf und ziehe schnell das Bett ab. Die Bettdecke, das Laken, steige aus meiner Unterhose, dem Shirt, knülle alles zusammen und trage es nackt vor mir her zur Waschmaschine in den Keller. Ich begegne der Mutter im Flur. Sie kann kaum an ihren Kartons vorbeischauen, aber tut es trotzdem, blickt mich mit einem Rehgesicht an und sagt, mach dir keinen Kopf, Maus. Die Mutter hat das natürlich gemerkt. Wahrscheinlich ist die Mutter von dem leisen Pieselgeräusch aufgewacht und wollte mich nicht wecken, weil ich ja den Schlaf brauche, weil es ja nichts Schlimmes ist, weil was raus muss, muss raus. Wahrscheinlich hat sie es der Freundin Christiane schon erzählt oder der anderen, Birgit, oder sonst wem, dass ihre 35-jährige Tochter ins Elternbett gepinkelt hat und die Scham kommt so über mich, dass ich gar nicht merke, dass ich nackt in der Küche stehe. Das merke ich erst, als sich der Vater hinter der Zeitung räuspert und gleichzeitig so tut, als hätte er mich nicht bemerkt. Ich gehe duschen, ziehe mich an, ignoriere die Blicke, die die Mutter im Vorübergehen wirft, um zu beweisen, dass sie mich trotzdem liebt, und setze mich zum Vater an den Frühstückstisch. Jetzt tut er so, als würde er lächeln, aber ich weiß nicht genau, was das ist, was er da mit seinem Gesicht macht. Es ist ein seltsamer, verzerrter Ausdruck, der mich anstrengt wie eine unleserliche Handschrift. Der Vater sagt Guten Morgen und schenkt mir eine Tasse Kaffee ein. Ich sage, wo kommst du denn jetzt her? Der Vater sagt, ich war joggen und holt die Hafermilch aus dem Kühlschrank, die Gemüsemilch, wie er dazu sagt, und allein lacht. Die Eltern denken aus irgendeinem Grund, ich würde keine Kuhmilch trinken. Die Mutter kauft vor jedem Besuch mehrere Packungen Hafermilch und sagt mir dann, Maus, ich habe deine Milch im Keller. Der Vater hat eine Ananas der Länge nach geviertelt, den Strunk weggeschnitten, ist mit dem Messer an der Stelle zwischen Schale und Fleisch entlanggefahren, ohne das Fleisch von dort wegzunehmen. Es liegt weiterhin auf seiner Haut, es hängt nur nicht mehr daran. Dann hat er das Fleisch mit dem Messer von oben in gleichmäßige Dreiecke geteilt. Der Vater richtet das Obst mit derselben rituellen Konzentration an, mit der er früher die Fische ausgenommen hat. Neben der Ananasplatte liegen drei Kuchengabeln, mit denen man die Dreiecke nun bequem aus ihrer Haut essen kann. Neben jeder Marmelade liegt je ein kleines Löffelchen aus weißer Keramik, kleiner als ein Teelöffel, größer als ein Espresso-Löffel. Die Mutter bleibt gerne vor dem Chibo-Regal im Supermarkt stehen, um zu schauen, was dem Haus und ihnen beiden, noch fehlt. In der Mitte des Tisches steht der Adventskranz und obwohl der Dezember schon fortgeschritten ist, sind alle vier Kerzen unangetastet. Sie ragen aus den grünen Nadeln wie Knochen. Die Mutter sendet Signale. Warum bist du nicht arbeiten? Frage ich den Vater und er sagt, es ist doch Sonntag, ich war doch joggen. Er tut schon wieder amüsiert, weil ihn Leute, die den Wochentag nicht kennen, amüsieren, weil ihn das an seine Studienzeit erinnert, die amüsant war. Ich sehe den nassen rosa Lappen in die Spüle tropfen und habe kurz die Fantasie, ihm damit einmal übers Gesicht zu fahren. Ich bin wütend auf den Vater, der gewissermaßen schuld daran ist, dass ich hier festsitze, weil er die Mutter nachts allein lässt, obwohl sie ja Leben im Haus braucht. Wo warst du? Frage ich als ganz normale Frage und höre, wie die Schritte der Mutter im Flur stehen bleiben, wie die Mutter hinter den Kartons atmet. Ich schiebe hinterher, heute Nacht, damit der Vater nicht schon wieder sagt, dass er joggen war, was ich ihm ja auch glaube. Der Vater sagt, bei Svenja. Und ich frage, wer das jetzt wieder sein solle. Der Vater sagt, Frau. Er sagt, Freundin. Er benutzt weder den unbestimmten Artikel noch das Possessivpronomen, aber es ist klar, dass der Vater nicht eine Freundin hat. Der Vater hat seine Freundin. Es muss eine von der Arbeit sein, denke ich. Von woher sollte der Vater sonst seine Freundin haben? Der Vater nimmt das Ei aus dem Eierbecher vor mir, schlägt es auf den Tisch und pellt es mit den kurzen Fingernägeln, Splitter für Splitter, dass ihm die Schalen unter die Nägel stechen. In die empfindliche Haut dort mit voller Konzentration. Die Mutter kommt in die Küche und lacht und sagt, Tommy, sie kann sich doch selber ein Ei pellen. Und der Vater legt das Ei auf den Teller, auf die Krümel, die an der weißen Masse kleben bleiben. Die Mutter sagt zu mir, Maus, wenn du reden willst, dann bin ich für dich da. Die Mutter hat es dem Vater gezeigt, wie man emotional kompetent miteinander umgeht. Ich sage ja über Svenja. Ich zeige mit dem Kinn Richtung Vatergesicht. Der Vater rollt das Ei mit der flachen Hand über die Krümel, drückt dabei zu fest, das wachsweiche Eigelb fließt zäh in Richtung Teller. Der Vater weiß, wie man ein Ei auf die Minute kocht. Die Mutter sagt, Maus, es ist nicht schlimm, ins Bett zu pinkeln. Der Vater schaut zur Mutter und fragt, ins Bett. Die Mutter sagt ja, wegen dem ganzen Zirkus, den du hier veranstaltest. Und dann geht sie aus der Küche und hebt die Kartons so laut wie möglich an. Sie schnauft von dem Gewicht und trägt die Sachen aus dem Schlafzimmer irgendwo anders hin. Sie kommt wieder herein, einen meiner Pullover über den Unterarm geworfen. Die Mutter sagt, kannst du deine Sachen dann bitte auch in dein Zimmer räumen? Ja, sage ich und nehme ihn entgegen. Also genau, die Mutter, man ist jetzt auch nicht neidisch auf Helene, ne? So, sagen wir es mal so. Aber ich springe jetzt nochmal. Warte mal. Ah ja, das mit dem Herzinfarkt, ne?
Das mit den Tötungsfantasien.
Ja, genau. Es ist so relativ nah dran, aber Helene und die Mutter sind zu zweit in der Küche. Die Mutter sagt, ich habe den ganzen Sommer geträumt, dass dein Vater stirbt. Ich habe geträumt, dass er einen Herzinfarkt. Die Mutter setzt sich mir gegenüber an den Tisch und fährt mit dem Finger den Rand des Platzdeckchens entlang. Ich habe geträumt, dass er mit dem Auto gegen einen Baum fährt, dass er in den zugefrorenen See einbricht. Ich habe geträumt, dass er sich umbringt auf verschiedene Arten. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles her habe, Maus, mit einer Krawatte, mit Rasierklingen. Und ich habe geträumt, dass er von einem LKW überfahren wird, richtig zermalmt, ganz bildlich, dass er bei einem Terroranschlag in der Stadt umkommt, in der U-Bahn. Und dann am schlimmsten, dass Angela ihn mit einem Brotmesser in der Küche ersticht. In meiner Küche, wo ich aufgewachsen bin, meine Mutter. Das ist doch nicht normal, Maus. Das ist doch nicht mehr schön, sagt die Mutter. Sie ist jede Nacht im Schweiß aufgewacht und der Vater hat neben ihr geatmet, durch die Nase ein, durch den Mund aus und hat die Lippen dabei flattern lassen. Die Mutter flüstert und ich war halb erleichtert und halb. Die Mutter macht den Mund zu wie einen Wasserhahn und es ist sehr still. Sie schiebt ihre Hand über die Tischplatte in meine Richtung und eine Weile liegt sie da als neugeborenes, haarloses, faltiges Säugetier. Sie ekelt mich, ich beobachte sie und warte, dass sie fiebt. Ich lege meine Hand darauf. Die Mutter sagt, er hat es mir ja auf seine Art gesagt. Die Mutter steht auf, geht zur Küchenzeile und hebt den Glasmixer aus der Halterung. Weißt du, wie viel der gekostet hat? Fragt die Mutter. 500, sagt die Mutter. Dein Vater macht sich jetzt Smoothies. Sie sagt es mit F, Smoothies, um sich über den Vater lustig zu machen, der studierter Mediziner ist, aber kein englisches TH aussprechen kann. Er liest jetzt Ratgeber, sagt die Mutter. Miteinander reden 1, miteinander reden 2. Die Mutter lacht über den Vater, der studierter Mediziner ist und nicht reden kann. Miteinander reden 3, sagt die Mutter und schüttelt den Kopf. Neulich kam er mit einem Tanktop nach Hause, sagt die Mutter und schüttelt weiter den Kopf und lacht. Kannst du dir vorstellen, wie das aussieht bei deinem Vater, Maus? Sie muss wirklich lachen, überheblich und verständnisvoll. Sie lacht über den Vater wie über einen Teenager, der etwas durchmacht, was man schon lange... Ist es der Sturm? Ach, wow. Krass. Gemütlich, ne? Mhm. Ja. Der etwas durchmacht, was man schon lange hinter sich hat. Ins Fitnessstudio geht er jetzt, sagt die Mutter und atmet fest durch den Mund aus. Nicht mehr auf den Trimm-Dich-Pfad, sage ich. Sonntags, samstags Markt, sage ich und sonntags. Ach, woher denn, sagt die Mutter. Jetzt nur noch ins Studio. Ich gehe zur Spüle und lasse Wasser in ein Glas laufen, einfach nur, um etwas in der Hand zu halten, etwas Durchsichtiges. Diese ganzen Veränderungen hat der Vater vor der Mutter nicht verheimlicht. Und da der Vater keiner ist, der sich von innen heraus verändert, sondern eine Frau braucht, die ihn hernimmt und verabredet und einkleidet und anruft und sein schlechtes Gewissen eincremt, damit es nicht zu trocken wird und ihm Vorschläge macht für mögliche Positionen, die er in der Welt einnehmen könnte, wenn er nur wollte, zum Beispiel an ihrer Seite. Jedenfalls wusste die Mutter, was Sache ist. Die Mutter ist nicht sauer auf den Vater. Er hat es ja nicht vor ihr verheimlicht. Er hat es nur auf seine stumme Art erzählt. Und die ist ja nicht neu. Die Mutter ist längst nicht mehr sauer auf den Vater. Sie verachtet ihn nur. Dass sie Svenja heißt, solche Sachen kriege ich natürlich nicht mit, sagt die Mutter. Bei dir war doch eine Svenja in der Klasse. Die Mutter lacht leise und starrt an mir vorbei. Eine im Mutteralter heißt nicht Svenja. Eine im Mutteralter hätte Gabi geheißen oder Heike oder Claudia. Als der Vater die miteinander reden Bücher im Wohnzimmer hat liegen lassen, da war es das Signal, dass er jetzt für die Scheidung bereit ist. Es war das Signal des Vaters, dass er jetzt versorgt ist und da hat die Mutter die Scheidung eingereicht. Dass der Vater seine Svenja hat, ist für die Mutter eine Win-Win-Situation. Als betrogene Frau muss sie niemandem erklären, warum sie einen derart hilflosen Mann zurücklässt und es verbessert ihre Position bei der Aufteilung der Güter. Die Züge der Mutter raffen sich zu einem Lächeln auf. Gerade freue ich mich einfach darüber, deinen Vater abgeben zu können. Doch, es erleichtert mich, sagt die Mutter und blinzelt viel. Ich habe mich lange nicht so leicht gefühlt, sagt sie und schaut sich im Raum um nach der Leichtigkeit und lächelt und zieht die Mundwinkel versehentlich nach unten. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal so leicht. Vielleicht an der Uni. Und die Mutter sieht wirklich sehr leicht aus. Sie sieht aus wie ein Stück Treibholz, verblichen und ausgemergelt und eigentlich noch viel leichter als Treibholz. Eigentlich so, als könnte sie jeden Moment abheben, als könnte ihr mit einer unbedachten Bewegung der Boden abhanden kommen, der Stuhl unter dem Po, und sie würde hochsteigen und dabei die Arme hängen lassen, weder nach oben noch nach unten rudern, sich nirgendwo festkrallen, aber auch nicht durch die Luft schwimmen. Sie würde immer mal wieder mit dem Kopf an die Decke stoßen und sich nicht abfedern. Die Mutter sieht vollends passiv aus, was ihrer Natur überhaupt nicht entspricht. Deshalb und ganz allein deshalb stehe ich auf, gehe ins Wohnzimmer zur Stereoanlage, suche im CD-Regal nach dem Buchstaben G wie Grönemeyer Herbert, finde mehrere Alben und nehme das, das ich selbst am besten kenne, das aussieht, wie man sich Zukunft in den Nullerjahren eben vorgestellt hat, fest und grau. Danke.
Ich stelle fest, jetzt noch mehr, wenn du es vorliest, als ich es selbst gelesen habe, dass ich an ganz vielen Stellen das wahnsinnig witzig finde und gleichzeitig aber denke, oh, vielleicht soll ich gar nicht lachen, weil es so changiert zwischen richtig lustig und gleichzeitig so bitter traurig.
Ich glaube sehr an den Humor oder ich finde Humor sehr wichtig generell in der Welt auch oder als vielleicht als Art in der Welt zu sein, vielleicht als Verarbeitung oder wie auch immer. Und ich glaube aber, dass es eben nur witzig ist, wenn es auch schlimm ist. Also ich glaube, etwas, was nur leicht ist, ist eigentlich nicht witzig. Also ich denke schon, dass das Lachen, man schüttelt den Körper, weil man eine Spannung loswerden muss, die da ist. Mhm. Und der Spannung gibt es ja sehr viel.
es gibt sogar die Szene, wo beide lachen und Helene selbst sagt auch, schütteln ihre Körper.
Genau, ja. Und also ich finde es auch, deswegen mag ich es auch, mit dem Buch unterwegs zu sein, weil es interessant ist, also weil das Lachen ja auch eine Art der Kommunikation ist und Lesung oft ein Raum ist, also jetzt nicht ganz so wie das Theater, nicht ganz so abgeschlossen, aber trotzdem gibt es eben diese Bühne. Und ich habe immer das Gefühl, dass so Sprache auch in den Raum gesprochen werden muss. Also für mich ist Sprache, hat viel mit Musik zu tun auch. Und ich finde, Lachen ist eine Form von Kommunikation. Und Menschen haben diesen Moment dann, in dem sie quasi reagieren und sich vielleicht aber auch im selben Moment fragen, sollte ich jetzt eigentlich darüber lachen? Und ich habe das schon gelesen und es wurde nicht kein einziges Mal gelacht. Und das ist dann wirklich auch hart. Also das muss man dann auch erstmal aushalten. Also auch das Publikum. Und
vielleicht musst du einen Disclaimer machen am Anfang direkt. Es darf lustig sein. Sie dürfen lachen, wenn Sie es lustig finden. Sie müssen nicht, aber Sie dürfen.
Ja, vielleicht. Aber ich mag das auch, das einfach so reinzustellen. Also ich mag quasi, dass genau auch dieser Konflikt da ist. Also weil ich glaube, genau darum geht es ja. Also es ist ja auch eine Frage. Also finde ich das jetzt eigentlich schlimm? Lache ich jetzt nur, um mich davon zu befreien? Und danach denke ich nicht mehr weiter darüber nach. Vielleicht ist es ja auch besser, die Spannung zu halten. Oder ich weiß es nicht, aber quasi... das Lachen hat so was Räumliches und Das ist mir wichtig oder das mag ich daran.
Die Mutter als betrogene Frau, oder sie sagt selbst, eine betrogene Frau zu sein, verbessert ihre Position bei der Aufteilung der Güter. Jetzt mal davon abgesehen, dass sie auch davon befreit wird, dass sie sich um diesen hilflosen Menschen kümmern muss. Aber was ja eine Tatsache ist, die Mutter muss raus aus dem Haus. Deswegen ist sie auch die ganze Zeit mit den Kisten unterwegs, weil sie ihre Habseligkeiten zusammenpackt. Dabei soll die Maus auch helfen. Es gibt aber also dieses deutliche ökonomische Ungleichgewicht nach dieser Scheidung. Der Vater als Arzt oder Pharmaberater ist offensichtlich finanziell deutlich besser gestellt. Wohnt jetzt im Hotel zeitweise oder bei seiner Svenja und wird aber später das Haus behalten. Ist das ein bewusster gesellschaftlicher Kommentar? Drückst du da einen Schmerzpunkt, weil es dir ein Anliegen ist? Oder ist das einfach eine Nebenwirkung der Beobachtung dieser Prozesse und dieser Familie?
Ja, das ist dann irgendwie so die Frage, ist das ein feministisches Buch? Und ich glaube, also man kann nicht über die Welt schreiben, ohne diese Dinge zu erzählen. Also das wäre eine Lüge, quasi eine Scheidung zu schreiben, wenn der das nicht in irgendeiner Form Thema ist. Und das muss natürlich nicht diese Form annehmen, das könnte auch eine umgekehrte Form annehmen. Aber selbst wenn es das Umgekehrte wäre, dann wäre es trotzdem ein Thema. Also ja. Weil das nun mal so ist und weil diese Mutterfigur sich eben also sie war eben Hausfrau ihr Leben lang und
studierte Germanistin oder genau. Lehrerin, aber hat
und
die Care-Arbeit gemacht.
Dann verliert man ja die Rentenpunkte und dies alles und der Vater hat eben auch noch ein Haus geerbt, was leer steht und es ja das also das geht ja dann auch um die Herkunft der Eltern so ein bisschen, aus welchen Familien die jeweils kommen. Aber ich würde nicht sagen, dass, also ich glaube, ich schreibe nicht so über dieses, das ist mein Anliegen oder ich denke ja auch nicht, dass ich das irgendwie jetzt so besser weiß und es deswegen sagen muss, damit das jetzt ihr auch versteht oder so. Ich glaube, es ist einfach, ich denke, meine Aufgabe ist eben zu beobachten und das ist irgendwie das, was ich sehe, also bei den Paaren in den Freundeskreisen von meinen Eltern oder von Eltern von Freundinnen, ist das nicht so, dass die Frauen gut aus den Scheidungen rauskommen, sagen wir es mal so, und welche Form das dann auch immer annimmt.
Ja. Wollen wir zur dritten und für heute letzten Passage übergehen?
Ja, dafür müssen wir jetzt ein bisschen noch was erklären.
Oh ja.
Ja, ja. Also, genau, es ist jetzt sehr am Ende, also ich mache jetzt einen großen Sprung. Die Eltern sind beide nicht mehr im Haus aus unterschiedlichen Gründen. Helena ist alleine schon seit einiger Zeit und sie hat 10 Tonnen Sand bestellt und den in das Wohnzimmer getragen der Eltern mit einer Schubkarre und da eben so eine Installation aufgebaut. Genau, also es ist ein deutlicher Sprung, sag ich mal so. Genau, es kommt noch eine Figur vor, das ist der Gysi und der Gysi ist der Nachbar, also das ist sein ehemaliger Schulfreund oder nicht Freund eigentlich, aber jemand, den sie aus der Schule kennt. Im Hof der Eltern liegt immer noch Sand. Ich denke, ob ich mich vielleicht übernommen habe. Ich denke, ich lasse ihn einfach liegen, soll ihn der Wind doch abtragen. Soll ihn halt der Regen fortspülen. Ich setze mich ins Wohnzimmer auf die Düne und denke darüber nach, wie ich sie ganz glatt blasen kann, damit sie aussieht wie ins Wohnzimmer geweht. Ich hole den Föhn der Mutter aus dem Badezimmer. Ein Kopf schaut durch das Fenster, dreht sich sogleich in alter Gewohnheit wieder weg, aber da er nun Sanddünen im Wohnzimmer der Michels erblickt hat, dreht er sich doch noch einmal, ganz automatisch, obwohl es sich nicht gehört, zweimal hintereinander ins Wohnzimmer zu blicken, vor allem nicht, wenn dort eine steht, selbst wenn sie neben einer Düne in einem Wohnzimmer steht und die Düne föhnt, was ja ihr gutes Recht ist, solange das Wohnzimmer nur ihr gehört. Jeder kann in seinem Wohnzimmer föhnen, was er will oder sie. Ich hebe die Hand zum Gruß und der Blick schnellt wieder weg auf den tröstlichen Bürgersteig, der vor ihm liegt. Ich gehe in die Garage, hole die Überwachungskamera vom Regal und packe sie aus, denke an den Vater, der aus irgendeinem Grund gern drinnen an einem Bildschirm beobachtet hätte, wer am Haus vorbeigeht. Der Vater, der den Hohlraum in sich zu verteidigen hat, der sich verschanzt, damit ihm bloß keiner etwas nimmt, der in absehbarer Zeit Millionär sein wird, nämlich an dem Tag, an dem Opa Ritchie seine letzte Metamorphose durchlebt, Mensch zu Leiche, wird der Vater vom Menschen zum Millionär. Und doch fühlt sich der Vater als armes Würstchen, dem auf die Pelle gerückt wird, dem es an den zarten Naturdarm geht, in den es gepresst wurde. Ich bohre Löcher in die Fassade neben dem Wohnzimmerfenster und hänge die Kamera auf. Ich bin keine Videokünstlerin, ich kenne mich mit so etwas nicht aus. Ich weiß auch nicht, ob ich es gut finde, aber darauf kommt es sowieso nicht an. Es kommt darauf an, ob etwas notwendig ist. Ich installiere die App, die eine Push-Nachricht schickt, sobald sich vor der Kamera ein Mensch bewegt. Das Bild läuft über den Fernseher der Eltern. Ich positioniere den Fernseher, der sehr groß ist, aber eben gerade noch klein genug, um nicht unanständig groß zu sein, was prollig wäre. Diesen genau richtig großen Fernseher positioniere ich mitten auf dem Esstisch, sodass die, die ins Elternwohnzimmer hineinschauen, gezwungen sind, in ihr eigenes verhuschtes Gesicht zu sehen. Die Kamera ist nicht schlecht. Sie erkennt Menschen automatisch und verfolgt sie, bis sie außer Reichweite sind. Es ist dunkel und die Kamera versucht, die Farben des Tageslichts zu imitieren, sodass alles viel zu sehr leuchtet. Alles sieht aus wie aus grellem Plastik. Die Buchsbäume, die Straßenlaternen, die Leute. Ich schaue in das Fernsehgerät. Eine rot eingefärbte, kahle Figur winkt in die Kamera, verzieht das Gesicht, zeigt die Zähne und klopft dann an die Scheibe. Ich mache ein paar schwere Schritte durch den Sand. Geil, sagt der Gysi, als ich das Fenster öffne. Supergeil. Findest du, frage ich. Aber hallo, sagt der Gysi. Bringst du uns jetzt die Kunst nach Findelheim, sagt der Gysi. Ja, sage ich. Und deine Eltern brauchen gar kein Wohnzimmer mehr, fragt der Gysi. Ach, sage ich, gerade nicht. Und die Wüste, sagt der Gysi, die steht für die Langeweile, oder? Ich sage nichts, drehe mich um und betrachte den Raum. Der Gysi sagt vom Fenster her, dass alles so eingestaubt ist, oder? Ich meine, die Sandkörner, das sind so viele, dass man sie nie zählen könnte. Aber trotzdem ist die Wüste ja sacklangweilig und leer ohne Ende. Ja, vielleicht, sage ich. Oder für den Klimawandel, sagt der Gysi. Das könnte auch sein. Danke.
Das war Hab gehört. Heute mit der Lesung der wunderbaren Nora Schramm. Wenn Sie mehr über unser Lesungsprogramm erfahren möchten, besuchen Sie uns gerne auf www.hab.de und folgen Sie uns auch gerne auf Mastodon, Facebook und Instagram, um nichts zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zur nächsten Episode. Hab gehört ist eine Produktion der Herzog-August-Bibliothek. Aufnahme und Postproduktion Landesmusikakademie Niedersachsen. Redaktion Marie Adler. Sounddesign, Klingebiel, Creative.